Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Podcasts Lebensretter mit Professor Dr. Eckhard Alt. In der ersten Folge haben wir mit ihm bereits über seine lebensrettenden Erfindungen wie den Herzschrittmacher und die Gründung seines eigenen Klinikums gesprochen. Heute blicken wir nach vorn. Es geht um seine spannende Arbeit auf dem Gebiet der Stammzelltherapie in Houston, Texas und um die großen Herausforderungen unseres Gesundheitswesens. Wir steigen direkt wieder in das Gespräch ein, wie Bela Ander genau an diesem Punkt anknüpft.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.
Folge 84, Teil 2. Die Kraft der Stammzellen. Wie wir uns in Zukunft selbst heilen. Mit Professor Dr. Eckhard Alt.
Nun hätten Sie sich ja wahrscheinlich zur Ruhe setzen können, sagen können, ich genieße mein Leben, fahre auf eine einsame Insel oder mache sonst irgendwas. Sie haben das nicht gemacht, sondern Sie haben nicht nur dieses Klinikum hier gegründet, sondern als Sie dabei waren, es zu gründen, erfolgte der Ruf in die USA. Erzählen Sie uns ein bisschen davon und vor allen Dingen von Ihrem Interesse und was dann daraus folgte, der regenerativen Ansätzen und an der Stammzelltherapie. Aber vielleicht einmal der Ruf aus den USA, Sie bauen gerade dieses Klinikum auf, haben es gegründet, haben gesagt, okay, die sind ja auch massive Investitionen. Parallel erfolgt der Ruf aus den USA. Haben Sie dann gezögert, haben Sie gedacht, nein, das muss ich machen. Wie war das?
Gut, zu dem Zeitpunkt, damals war ich Kommissar direkt im Deutschen Herzzentrum und hatte eigentlich nicht unbedingt damit gerechnet oder darauf spekuliert, nach USA zu gehen. Aber wie so vieles zufällig im Leben, einer meiner Freunde in den USA war gut mit dem Präsidenten der Tulane University befreundet und er sagte anlässlich eines Kongresses, geh doch mal zum Abendessen mit uns, mir und dem Präsidenten. Und damals hat mich das beeindruckt, die unprätentiöse Art, wie sich der Präsident eigentlich dargestellt hat.
Passend fährt hier Blaulicht gerade vorbei.
Ja, wir sind im Klinikbereich. Aber das hat mich überzeugt, diese doch etwas andere Art, dass er dann nicht kam, sondern sehr konstruktiv, down to earth und mir ein Angebot gemacht hat, weil er sagte, naja, so einen Mann brauchen wir. Und das war im Gegensatz zu dem, was hier in Deutschland ist, wo du eigentlich wenig Anerkennung kriegst, wenn du etwas Außergewöhnliches machst. Der Neid ist doch bei uns ein gewisser treibender Faktor. Neid und Missgunst und üble Nachrede. Es waren eigentlich zwei Sätze, die mich zuerst bewogen haben und die mich dann motiviert hatten, auch das anzunehmen. Der eine war, wenn ich irgendeinem in Deutschland aus Versehen mal erzählt hatte, dass ich in Heidelberg im Studium der Beste war, ein Valediktorien unter 250 Studenten, da haben die gesagt, ein ganz widerlicher Aufschneider oder Angeber. Da habe ich gesagt, ja, ist okay. In USA sagen die, was können wir von so einem Mann lernen? Als ich dann diese innovative Firma hatte für die Stents, da haben sie gesagt, ein ganz übler Geschäftemacher.
Amerika hat man gesagt, what a great idea, let's make business.
Ja, natürlich. Selbst die Universität, wo ich jetzt an Tulane war, haben die mir die ganzen Patente übertragen mit dem Ziel, eine neue Startup-Firma zu gründen.
Das müssen wir in Erinnerung führen, Herr Professor Alt, dass die sogenannte Drittmittelforschung, also dass Universitäten mit Mitteln von Dritten, manchmal der Industrie, haben forschen können, in Deutschland in den 80er, 90er bis in die 2000er hinein hoch umstritten war. Es gab es zwar, aber nicht ausgeprägt. Es war immer, brauchte eine Rechtfertigung, warum man das denn tat. Vorwürfe waren, je nachdem an welcher Uni, aber mal intensiver, dass man sich von der Industrie kaufen ließ. Also all dies, was wir Gott sei Dank relativ überwunden haben mittlerweile, aber was natürlich eine Forschungsgemeinschaft und auch eine Entwicklung der Universitäten massiv verhindert haben. Wir sehen Universitäten in den USA, die nur so groß geworden sind, weil es von vornherein ein so enges Verhältnis gab. Beispielsweise auch mit dem Staat, wie etwa Stanford, wäre nie so groß geworden, wenn es nicht diese Drittmittelforschung von vornherein gegeben hätte. Also waren Sie da Pionier und sehr verständlich, dass Sie dann gesagt haben, mit diesem innovativen Ansatz, den Sie haben, ich versuche das mal und gehe dann in die USA. Was verdammt, Sie arbeiten, haben da sehr stark begonnen, glaube ich, dort mit Stammzellen zu arbeiten. Wie funktioniert dieses Verfahren, das Sie dort weitergetrieben haben, mit adulten, autologen Stammzellen aus dem Fettgewebe der Patienten? Und wie bringen Sie dieses ein in den klinischen Ablauf?
Vielleicht noch ein Kommentar zu dem letzten Punkt der Innovation. Ich hatte von Anfang an eigentlich mich bemüht, Transparenz zu schaffen. Und habe vergeblich versucht, eigentlich anzuzeigen, dass die amerikanische Firma uns Forschungsgelder gibt gegen Abtretung der Patente. Und da bin ich habe ich mich bemüht, jemanden zu finden, dem ich das erklären konnte, dass es ein Vertrag ist, dass die Forschungsgelder fließen, die gingen auf das Konto der Universität und dass daraus die Forschung bezahlt wird. Das war damals ungewöhnlich und im Gegenzug wollten die natürlich dann die Patente haben, die ich erfunden hatte. Und das war natürlich für mich ein großer Glücksfall, weil wenn die Patente bei der Universität hier in Deutschland liegen, wirst du ja mit der sogenannten Arbeitnehmervergütung, das ist ein Zehntel von dem, was ein freier Erfinder erhalten würde, abgespeist. Und das ist nicht so in den USA. Da kannst du 50% dessen, was an Patentgebühren erreicht werden, selbst behalten auch. Also die Incentive für einen Einzelnen, was zu machen, ist da ja viel größer. Ja. Also das ist ein Unterschied und man muss es halt einfach Transparenz erklären. Und in Deutschland war ja der Umgang mit, die Forschung war eigentlich wertfrei und hatte keine kommerziellen Beziehungen. Und das ist eines der größten Versäumnisse bei uns in Deutschland. Deswegen ist viel der Innovation doch ins Ausland geflossen. Diese ganzen Patente von mir werden eigentlich alle in den USA verwertet. Und in Deutschland ist es sehr schwierig, hier die translationalen Bedingungen zu finden. Ja.
Was müsste sich hier ändern?
Ich glaube, das ist das Erste, die Mentalität etwas. Der Neid und die Missgunst ist, ich glaube, das ist ein Charakterzeichen bei uns, das hemmend ist. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und das Zweite ist auch die Kompetenz der politischen Organe, die oftmals bei uns ideologisch geprägte Entscheidungen treffen. Ich kann nur ein Beispiel sagen. Einer meiner Mitarbeiter war ein Student, der hier seine Arbeit gemacht hat. Er kam ein Jahr zu mir mit einem Studium unterstützt von der Humboldt-Stiftung. Nach einem Jahr hat er gesagt, mir gefällt es so gut, wir machen so tolle Arbeit, ich bleibe noch mal ein Jahr. Am Ende war er 4 Jahre da, hat so viele Publikationen gehabt, dass er also zurückkam hier an die LMU, sofort alles hatte, um sich zu habilitieren. Und ich sagte zu ihm, Matthias, dann machen wir ja weiter, du hast tolle Sachen gemacht. Er sagt, das geht nicht. Ich sage, warum? Er sagt, wenn ich einen Tierversuchsantrag stelle, dauert es bis zu einem Jahr, bis die Regierung von Oberbayern einen Mäuseversuch genehmigt. Obwohl im Prinzip immer das Gleiche ist, das Tier darf nicht leiden, braucht Wasser, Licht, keine Schmerzen und so weiter und so fort. Das Ding ist, es gibt überhaupt keinen rationalen Grund, das zu verzögern. Das ist rein eine Behinderung. Ja, wie viele Entscheidungen hier bei uns in Deutschland, auch im Verkehr, mit dem CO2 und so weiter, sind ja nicht rational geprägt, sondern emotional von einer bestimmten Denkrichtung von Menschen, die halt ihre persönliche Meinung da in Entscheidungen, die alle betreffen, umsetzen und nicht unbedingt zum Wohl der Gesamtbevölkerung. Aber so viel zu meiner Einstufung, warum es hier in Deutschland etwas schwieriger ist. Zwischen Stammzellen. Also ich hatte erkannt, dass die Perfektionierung der Ersatzteile nicht unbedingt die Zukunft der Medizin sein kann und muss. Und hatte da überlegt.
Was meinen Sie damit? Die Perfektionierung der Ersatzteile?
Naja, Ersatzteile, Schrittmacher, Defis, Katheter, also Hüftendoprothesen und so weiter, Implantate, die natürlich Fremdkörper sind, meistens aus allogenem Material. Und damals war mir klar, eigentlich die Zukunft der Medizin wird die Heilung sein unserer fehlenden Organfunktion. Und da ist mir als erstes aufgefallen, ich hatte das letzte Mal ja, wo wir uns mal unterhalten hatten, auch schon erwähnt, dass im Tierreich durchaus ganze Organe nachwachsen können. Also wenn eine Eidechse den Schwanz fehlt, dann wächst er nach. Und für mich war die Frage, welche Zellen machen wir es? Ich meine, so ein Schwanz der Eidechse hat ja Knochen, Knorpel, Sehnen, Blutgefäße, Muskeln, Nerven und Haut, Keimrichtungen, Keimblätter, also entweder Ektoderm und Mesoderm. Und die Zellen, die das machen, dachte ich, müssen die Stammzellen sein. Das war auch so irgendwie schon, naja, die derzeitige Meinung damals, 2000, dass die Stammzellen Knochenmark sitzen. Und aber die Frage war, sind es wirklich nur diese Knochenmark-Stammzellen, die dahin wandern? Und mir erschien eigentlich die Kette der Signaltransduktion, dass der fehlende Schwanz ein Signal ans Knochenmark schickt und sagt, hallo Freunde, bewegt euch mal, kommt mal her, helft mir, den fehlenden Schwanz wieder zu bilden. Erschien mir zu komplex. Aber die Antwort hatte ich nicht. Bis ich eines Tages dann mal mich erinnerte, dass in Florida, wo wir mit den Kindern waren, wir dieses Krabbenfleisch gegessen haben von den großen Schären der Krabben. Und wenn du in den Markt gehst, siehst du da auch zum Teil solche Krabben, die eine große Schere haben und eine kleine Schere. Und es hat mich immer gewundert, warum haben die einen großen und kleine, bis die Leute mich aufgeklärt hatten und sagen, wie Fischer, die nehmen die Krabben raus, drehen eine Schere ab und werfen sie zurück. Und das Tier überlebt mit einer Schere, kann sich schüttern und die andere wächst nach. Und da sagte ich, aha, also die Schere von den Krabben wächst nach, aber diese Krabben haben ja kein Knochenmark, die haben ja nur Knorpel.
So.
Und wenn man diese zwei Punkte zusammenzählt, aha, die Schere wächst nach, die Krabbe hat kein Knochenmark, ergo muss ich folgern, es muss auch irgendwo anders noch Stammzellen geben. Und da war die Frage, wo sitzen diese Stammzellen? Und die Antwort war für mich theoretisch eigentlich ziemlich klar. Das müsste in den Blutgefäßen sein, weil das ist der beste Verteilungsschlüssel im ganzen Körper. Die sind jetzt nicht dezentral in einem Depot wie Fettgewebe, beim Kamel, im Höcker oder so, sondern das ist wahrscheinlich immer vor Ort. Und dann fing man an, als ich dann nach Tübingen ging, danach zu suchen. Und zufällig, manchmal kommt einem der Zufall zugute, war ich schon zu Beginn bei einem Essen als Sprecher zu einem Kongress. Da war abends so ein Buffet für die Referenten. Und da saß ich neben einem Kollegen, der sich intensiv mit Zellen beschäftigt hatte. Und da erwähnte er, es gibt so verschiedene Zellen in der Gefäßwand, wo keiner weiß, was das ist. Die sitzen innen direkt auf dem Ring, dem elastischen Ring, der so die Stütze eines Gefäßes bildet. Und da hatte ich die Idee, dass das die Stammzellen sein müssten. Und wir hatten dann nachgeschaut und hatten eigentlich im Laufe der letzten Jahre diese ganze Ordnung der Natur entziffert. Also es ist so, jedes Blutgefäß hat innen drin eine Schutzschicht. Das sind die Endothelzellen, das Einladige. Das sind wie die Blättchen oder Teflon, die das Gefäß auskleiden. Aber diese Zellen sitzen auf einem elastischen Ring, weil unsere Blutgefäße können sich ja erweitern und zusammenziehen. Sie sind ja keine starren Röhren. Und auf der Rückseite dieses elastischen Rings sitzen diese Stammzellen. Wir haben dann aufgeklärt, wie sind die gebunden? Das sind Integrin, Alpha 5, Beta 1, das diese Stammzellen an diesen elastischen Ring anheftet. Und diese Stammzellen sitzen für den Rest unseres Lebens in den Blutgefäßen und sind als Reservearmee da, wenn das Gewebe eine Unterstützung braucht. Das heißt, bei einer Schädigung, bei einem Infarkt, bei einer mechanischen Schädigung, bei einer Entzündung kommt ein Signal vom Gewebe zu diesen Stammzellen. Und es sagt denen, hallo Freunde, wacht mal auf, weil diese Zellen sind winzig klein. Die sind in einem niedrig energetischen Zustand, wie ein Bär im Winterschlaf in der Höhle, verbrauchen die ganz wenig Energie. Wenn ich die ins Mikroskop lege, da haben die viel Mühe, Der Nukleus ist 2 µ und außen ist Cytosol, was das Kraftwerk der Zelle ist, ist winzig klein, weil die brauchen keine Energie, die schlafen. Und durch diese Integrinbindung werden sie gesilenced, da werden sie in Ruhezustand versetzt. Und die liegen da für den Rest unseres Lebens in allen Blutgefäßen. Und es gibt einen einzigen Typ von Stammzelle, das ist der gleiche, ob ich da im Muskel nachschaue, im Herzen, im Gehirn, in der Leber, überall ist es der gleiche Typ. Also wir haben einen universellen Typ von Stammzellen, der in allen Blutgefäßen ist. Und die liegt da für den Rest unseres Lebens. Wenn die Stammzelle gebraucht wird, löst sich los und dann macht sie Folgendes, sie teilt sich einmal. Und eine Zelle bleibt an dem Ort zurück, man nennt es asymmetrische Teilung. Eine Zelle bleibt und erhält praktisch den Bestand, wird gehalten praktisch. Die Zelle bleibt da und die andere Zelle wandert im Gewebe durch Signale raus und initial wandert sie nur, dann vermehrt sie sich, ist noch an der Differenzierung gehemmt, das ist auch, das ist wie das Wind-Signaling und dann lernt diese Stammzelle von der Umgebung, wo sie ist und was sie werden soll. Und diese Zellen können alles werden, wie embryonale Zellen, durch die Signale, die die Umgebung dieser Stammzelle mitteilt. Und die Signale sind verpackt in sogenannten Exosomen. Die sind Ausspülpungen der Zellmembran, die mit Transkriptionsfaktoren, also Hinweisen, gefüllt sind. Und in der Regel sind es 4 oder 5 Hinweise, die wie Weichenstellung die Stammzelle in Richtung der Differenzierung antreiben. Und auf diese Art wird diese Zellen alles werden.
Aber wie können wir sie so aktivieren, dass sie einen ähnlichen Effekt haben wie beim Nachwachsen des Schwanzes bei der Echse beziehungsweise beim Nachwachsen der abgehackten Krabbenkrake? Ja.
Das war das Ziel der letzten Jahre, zu verstehen, wodurch werden die Stammzellen A losgelöst aus der Integrinbindung und wodurch wandern sie und wodurch vermehren sie sich und wodurch lernen sie auch, was sie werden sollen. Also die sogenannte Microenvironment teilt der Zelle mit. Wenn ich die in die Leber spritze, wird sie zu neuen Leberzellen. Wenn ich sie in Herz spritze, werden sie zu Herzzellen. Wenn ich sie ins Gehirn bringe, werden sie zu Hirnzellen, zu Nervenzellen. Und das ist der große Fortschritt, den wir jetzt haben in der regenerativen Medizin, dass wir also nicht nur Symptome bekämpfen, Schmerzen, sondern dass wir eine echte Gewebserneuerung hervorrufen.
Wie weit sind wir da schon?
Das sind wir sehr weit schon. Nur die Behörden haben das noch nicht so richtig erkannt. Sie fragen, wie kann ich diese Zellen aktivieren? Also wenn ich davon ausgehe, dass die gleiche Stammzelle überall sitzt, und das haben wir nachgewiesen, dass also unabhängig von wo ich die Zellen hernehme, dass die zu Knorpel, Knochen, Nerven, Leber differenzieren kann, dann kann ich sagen, dann schaue ich, dass ich die Zellen irgendwo gewinne, wo ich das Organ am wenigsten schädige. Also wenn ich jetzt vom Hirn was nehme, ist vielleicht nicht so gut, für manche wäre es gut, aber für den Großteil wäre es ein Defekt. Deswegen haben wir uns entschieden, diese Zellen aus dem Fettgewebe zu nehmen. Und warum das Fettgewebe? Weil das Fettgewebe ja sehr gut durchblutet ist. Jede Fettzelle hat eine Kapillare, eine Verbindung zum Kreislauf. Und diese Kapillare gehen dann in eine Venole über und in eine Vene oder eine Arteriole und eine Arterie. Das heißt, ich habe im Fettgewebe einen hohen Bestand von Blutgefäßen. Und ich kann in der Regel das Fettgewebe auch entfernen, ohne dass der Patient groß geschädigt wird. Und das Nächste ist, je weniger jemand Fett hat oder je schlanker er ist, umso weniger Fett brauche ich eigentlich, weil ja nicht das Fett das ist, was uns die Stammzellen gibt, sondern die Blutgefäße. Und wir hatten dann ein Verfahren entwickelt, wie kann ich die Stammzellen effektiv aus dem Gewebe auslösen. Ja? Ich muss also zum Ersten muss ich das Bindegewebe verdauen, das mache ich mit einer Kollagenase. Zum Zweiten muss ich diesen elastischen Ring auch mit verdauen, der hat Kollagen 3, da gibt es auch eine Kollagenase dafür. Und dann muss ich diese Bindung der kleinen Stammzellen auflösen. Und dazu hatten wir ein spezielles Enzym entwickelt, eine sogenannte neutrale Protease, die gentechnisch hergestellt ist durch E. coli und dadurch keine menschlichen Eiweiße hat und kein Risiko der Übertragung von Viren oder Prionen, was ja sonst so ein Risiko ist. Und dann wird das Gewebe eine halbe Stunde verarbeitet in der Zentrifuge, ist wie eine Waschmaschine, die fängt an, sich zu drehen und zu stoppen und zu drehen, dass sie gut durchmischt wird. Und da ist dieses Enzym zusammen mit dem abgesaugten Fettgewebe. Und nach einer halben Stunde löst sich dann das Ganze auf. Da sieht man, das Fett ist dann verflüssigt und das Bindegewebe ist verflüssigt. Und das kann ich durch einen Filter dann in ein zweites Gefäß geben, weil ich muss ja dann das Enzym, den Restenzym entfernen. Das ist wie beim Wäschewaschen. Am Anfang habe ich mein Waschmittel drin und je wärmer die Temperatur ist, und so ist es bei uns auch, wir erhitzen es auf 40 Grad, kann ich dann die Flecken rauslösen oder bei uns die Zellen rauslösen. Und hinterher muss ich das waschen, wie waschen und schleudern beim Wäschegang, damit das Enzym raus oder das Waschpulver rausgeht.
Sie sprachen aber von den Hemmnissen, die es noch gibt bei der Anwendung. Wo bestehen die?
Ja, die Hemmnisse bestehen darin, dass die offizielle Meinung der Behörden, sowohl der EMA, des Paul-Ehrlich-Instituts, ist, dass die Anwendung eines Enzyms die Zellen substanziell verändert und jede manipulierte Zelle ist damit ein Arzneimittel. Ja? Und wir waren die Ersten und sind weltweit die Ersten mit unseren Entwicklungen, dass wir bei der EMA nachgewiesen hatten, dass die Anwendung des Enzyms die Zellen nicht substanziell verändert, sodass die Genexpression, die Oberflächenmarker und das funktionelle Verhalten auch durch die Anwendung des Enzyms nicht verändert wird. Und das hatte uns die European Medicine Agency im Jahr 2013 schon bestätigt. Das war vor 13 Jahren. Und dann hatten wir angefangen, die ersten, das technisch zuzulassen, die Geräte mit CE-Zeichen und so weiter, die Entwicklung auch, und haben die ersten Patienten behandelt. Ich hatte dann im Jahr 2016 den berühmten Golfspieler Jack Nicklaus behandelt. Und daraufhin waren wir im Vatikan dann und 2018 nochmal.
Im Vatikan waren Sie, um den Papst zu behandeln, oder haben Sie da...
Nein, der Papst hatte mich und andere Kollegen eingeladen zu dem Thema Stammzellen. Und die katholische Kirche hat erklärt, das, was wir machen, ist nicht gegen die Sinnlehre, sondern die katholische Kirche findet, dass die Heilung des Menschen mit seinen eigenen Zellen richtig ist. Gegen embryonale Zellen, die brauchen wir auch nicht, weil wir haben selbst diese Zellen, die alles werden können in unserem Körper. Und da gab es sogar ein Buch dazu, wo diese Beiträge zusammengefasst wurden. Und CNN hat dann eine große Serie gemacht über Jack Nicklaus und mich. Das hat die Regierung von Oberbayern zum Anlass genommen, mich anzuklagen. Und haben mich 4 Jahre lang auf Eis gelegt mit der Drohung wegen illegaler Medikamentenherstellung und Dings, meine Ärztelizenz einzuziehen und mich vielleicht noch sogar wegzusperren. Am Ende haben sie nach 4 Jahren dann zugeben müssen, dass eine Regulation der European Medicine Agency bindend ist für ganz Europa, was sie immer bestritten hatten, weil es ist keine Direktive, diese Entscheidung, sondern es ist eine Regulation, und haben das dann erlaubt. Und seither können wir das eigentlich in großem Stil anwenden, haben weit über 1000 Patienten hier behandelt weltweit. Und ich habe hier in München, glaube ich, Patienten aus 30 Ländern der Erde behandelt, die alle über Mundpropaganda kamen. Wir hatten bisher keine offizielle Werbung gemacht, sondern jeder Patient, der hier kommt, hat irgendeinen, der schon mal bei uns behandelt wurde, mit dem gesprochen, und die haben den empfohlen, hierher zu kommen.
In welchen Therapien oder in welchen Anwendungen kommt diese Stammzellentherapie besonders vor bei Ihnen? Was sind die gängigsten Felder und was sind vielleicht die interessantesten?
Angefangen hatten wir mit Behandlung von Gelenkerkrankungen, also Arthrose im Kniegelenk, Arthrose im Sprunggelenk, Arthrose in den Hüften und vor allem die Arthrose der kleinen Wirbelgelenke, die sogenannten Facettengelenke, die das Facettengelenksyndrom ausmachen. Also die langfristigen Beschwerden im Rücken sind so 70% auf einer Arthrose, Überlastung der kleinen Wirbelgelenke, die am Ende eines Lebens oberen und unteren Wirbel, die bilden zusammen ein Gelenk. Das führt die Elastizität der Wirbelsäule da ist und die chronische Überlastung führt dazu, dass sich diese Wirbelgelenke entzünden und daraus entstehen der chronische Rückenschmerz. Und das sind wir extrem erfolgreich. Da haben wir jetzt wirklich über fünf Jahre Follow-up-Studien, die auch zeigen, dass eine Behandlung alle Patienten, die wir eingeschlossen haben in dieser Studie, positiv verändert hat. Der Schmerzskala ging von 6,8 auf einer 10er Skala, 10 unerträglich, runter auf 1,4 und das hat sich über 5 Jahre gehalten. Also es ist eine sehr erfolgreiche Methode, die chronischen Rückenschmerzen zu behandeln, indem man nicht invasiv oder minimal invasiv praktisch mit der Spritze, wie mit Cortison, Spritze oder Lidocain an die Wirbelgelenke, diese Stammzellen, die innerhalb von einer Stunde vom Patienten aufbereitet werden, einspritzen und der Patient kann nach dem gleichen Tag oder in der gleichen Sitzung wieder nach Hause gehen. Das Ganze dauert so ungefähr 3 Stunden. Damit haben wir angefangen und dann haben wir die Sehnen behandelt, also Sehnenrupturen, sowohl vom Kreuzband als auch von hier der Schulter, sogenannte Rotatorenmanschettenbehandlung, wo die Supraspinatussehne angerissen ist. Und haben das auch in Studien demonstriert, dass da ein Langzeiteffekt auch gegeben ist. Es ist ja immer die Frage, ist es so kurzfristige Dinge, so ist eine Heilung. Und in der letzten Zeit haben wir uns verstärkt halt auch neurologischen Erkrankungen zugewandt. Insbesondere Patienten mit Querschnitt, die sonst keine Chance haben und hatten da eine bestimmte Art des Querschnitts identifiziert, die wir gut behandeln können. Und zwar, ein Querschnitt ist so, entweder hast du eine mechanische Durchtrennung des Rückenmarks, da kannst du wenig machen dann. Häufig ist eine Prellung, da kann man was machen dann. Aber der überwiegende Teil der Patienten, die wir behandelt hatten, die hatten das sogenannten Infarkt des Rückenmarks. Weil das Rückenmark ist ja von einer Arterie durchblutet, die auf der Vorderseite der Wirbel runterläuft und die mit Seitenästen des Rückenmarks mit Blut versorgt. Und wenn diese Blutversorgung unterbrochen ist, entsteht eine Infarzierung des Rückenmarks, so ähnlich wie beim Herzinfarkt, das Gewebe abstirbt. Und da sind wir sehr erfolgreich in der Behandlung. Ja, alle Patienten haben sich signifikant verbessert. Das Eindrucksvollste von mir war eine junge Frau, die nach der Corona-Impfung erst den rechten Arm ein bisschen schwer hatte, dann Schmerzen hatte und nach 14 Tagen komplett gelähmt war von hier an. Die konnte nichts mehr bewegen und hat auch den Körper nicht mehr gespürt. War dann 9 Monate oder 10 Monate in der Reha und da hat sich minimal nur was verbessert. Und über eine Freundin von ihr hat sie dann Kontakt mit mir aufgenommen, ob ich ihr helfen kann. Und ich sagte, ja, ich glaube schon. Ich habe mir die Bilder angeschaut und da hatte sie das typische Zeichen eines Infarkts und zwar in der Mitte des Rückenmarks. So ein weißes Narbensignal und nicht von außen her. Also es war klar, dass es eine Durchblutungsstörung war und die Folge dieser Behandlung mit dem Impfstoff war, der die Blutplättchen so aktiviert hat, dass sie das Gefäß verschlossen hatten, die ja relativ klein sind, diese Arterie, die da das Rückenmark mit Blut versorgen. Jedenfalls haben wir die behandelt und die konnte schon nach 14 Tagen praktisch den Arm wieder heben und im Laufe der nächsten Monate haben wir sie insgesamt 3-mal behandelt und ist so weit, dass sie jetzt wieder als Lehrerin in die Schule gehen kann. Sie sitzt zwar in einem Elektrorollstuhl, könnte laufen, aber da ist eine gewisse Muskelschwäche da. Oben kann sie alles bewegen, alle Finger und lehrt wieder. Und das Interessanteste war, ich sag dann, als sie das erste Mal wieder in die Schule ging, sage ich, ja, und wie war das denn? Was haben denn die Schüler gesagt, dass sie jetzt nach dem Querschnitt hier wieder in der Schule sind und Unterricht machen. Und da sagten die, Gott sei Dank, dass sie wieder da sind. Ihre Vertretung war eine echte Pflaume.
Ja, so kann man es auch sagen.
Und das ist natürlich der Ansporn auch, vieles zu machen, weil wir da ein echtes Neuland machen.
Sie haben bewiesen, Herr Professor Alt, natürlich durch Ihre wirklich wegweisenden Entwicklungen, wie sie mit Fachwissen, mit Forschungsgeist, mit, ich glaube, auch einem großartigen Gefühl für Teambuilding, was ja auch so wichtig ist, auch für Unternehmer, sich Teams zu bilden, die unterschiedliche Fähigkeiten einbringen und die auch sinnvoll einzusetzen. Auch das haben sie bewiesen. Wie erfolgreich sie damit waren bei der Stent-Entwicklung, bei der Entwicklung eines neuartigen Herzschrittmachers und jetzt auch hier bei der Stammzellentherapie, dass man eigentlich denken sollte, sie haben alle Unterstützung und Förderung verdient, die es überhaupt nur geben kann. Und ich wünsche mir sehr, dass das dieser besondere Geist sich dann auch hier in Deutschland endlich mal niederlässt oder über uns kommt. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Sie sind verheiratet mit der Opernsängerin Anna-Maria Kaufmann. Singen Sie auch?
Das ist eine gute Frage. Gott sei Dank ist das was, was ich nicht kann. Ich hatte ja als Student und schon als Schüler so meine erste Band mit 14. Hinterher in Heidelberg haben wir die ganzen Unifeste alle beschallt. Ich durfte die Ansagen machen. Aber hinterher hat sie gesagt, drehen das Mikrofon ab, weil ich kann nicht singen.
Das zeigt, dass das Team sich auch besonders gut ergänzt, also Orgel und Gesang in diesem Zusammenhang. Ich danke Ihnen sehr für ein super inspirierendes Gespräch, für großartige Einblicke in die Welt der Forschung, einen großartigen Spirit und Gründergeist. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank, Professor Alt.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.